Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Flucht und alles, was damit verbunden ist, an Gefahr und Verlust, beschäftigt uns durch den Krieg in der Ukraine jeden Tag. Flucht steht auch im Mittelpunkt unserer besten 7 Bücher der monatlichen Deutschlandfunk-Bestenliste. Die Flucht aus den Südstaaten Amerikas und der Sklaverei Mitte des 19. Jahrhunderts, die Flucht vor den Nazis auf Kindertransporten nach Großbritannien, die Flucht aus einem Zwangsarbeiterlager im Jahr 1945 und die Flucht aus Syrien, Libyen oder Afghanistan, die auf der Insel Lesbos in einem überfüllten Camp endet. Und es geht auch um die Flucht aus der Fremdbestimmung. Heute die besten 7, unsere Juryauswahl mit dem Juror, Literaturkritiker und Dreisat-Kulturzeitredakteur Michael Schmidt und mit Ute Wegmann. Michael Schmidt, auffällig, dass wir heute auf unserer Mai-Liste so viele Titel zum Thema Flucht und Krieg haben, denn die Bücher sind ja schon lange zuvor geschrieben und geplant und haben keinen aktuellen Bezug hier zur Ukraine, und dennoch ist es doch erschreckend, wie sich Geschichte wiederholt.
Ja, sie wiederholt sich als Abfolge von Katastrophen, und sie wiederholt sich aber auch wieder nicht, weil jedes dieser Themen ja irgendwie ganz neue und ganz eigene Facetten hat. Und dieses Thema Flucht, Krieg, Migration, das beschäftigt uns, wenn wir als Erwachsene im fortgeschrittenen Alter mal nachdenken, das beschäftigt uns seit 30 Jahren, seit Ex-Jugoslawien, seit sich Jugoslawien zerlegt hat, seit damals schon die großen Migrationswellen, die wir jetzt allmählich zu sehen bekommen, angekündigt wurden, und wir haben nichts gemacht. Und jetzt, durch all diese Anlässe, die Sie eben gerade auch erwähnt haben, wird es immer wieder neu aktuell. Und was Bücher auszeichnet, die vielleicht nicht für den Moment geschrieben sind, ist ja im Zweifelsfall, dass sie ein ganz klein bisschen ausgeruhter sind. Dass sie nicht nur einfach auf die Nachrichten abzielen, sondern auf irgendetwas Wesentlicheres. Und dann ist das natürlich ein Gesprächsangebot. Und das brauchen wir für alle Altersgruppen, das brauchen kleine Kinder, wenn man das noch auf einer Ebene einfacher Bilder macht. Das brauchen Jugendliche, die jetzt im Erwachsenenalter sind und seit Syrien alles mitbekommen, was auf dieser Erde passiert ist. Und das brauchen wir jetzt natürlich auch im Angesicht der Ukraine.
Als ersten Titel wollen wir kurz das überaus reiche und berührende Bilderbuch Niki und Vera besprechen. Es ist geschrieben und gezeichnet von dem bekannten Illustrator Peter Siss. Er wurde in Brünn in Tschechien geboren. 1984, nach einem Studienaufenthalt in den USA, beschloss er, nicht in seine Heimat zurückzukehren. Er lebt seitdem in Amerika. Das Buch hat den Untertitel »Ein stiller Held des Holocaust und die Kinder, die er rettete« und stand im Februar schon mal auf den besten 7. Peter Siss setzt hier Nicholas Winton, einem Engländer, ein Denkmal, der 1939 durch Kindertransporte nach Großbritannien 669 jüdischen Kindern das Leben rettete. Aber Michael Schmidt, er erzählt ja nicht nur Wintons Geschichte, die übrigens erst im Jahr 1989 eigentlich eher durch einen Zufall bekannt wurde, sondern er erzählt auch die Geschichte der kleinen Vera.
Das macht er, indem er 2 Handlungsstränge in diesem Buch parallel führt, die sich ganz direkt so als persönliche Begegnung nur eigentlich einmal treffen. In einem Fernsehstudio, wo das dann später wirklich zum großen Thema wird. Da sind alle Beteiligten schon sehr, sehr alt. Er erzählt in Stationen des Lebens von Vera, die ist etwa 10 Jahre alt, 1938. Sie lebt in der Nähe von Prag in einer jüdischen Familie. Und durch die deutsche Besetzung der Tschechoslowakei, durch den Krieg, wird sie gefährdet, ist die Familie gefährdet. Und sie gehört dann zu den Kindern, die die Tschechoslowakei Richtung London verlassen können. Und dann wird dieses Lebensumfeld von Vera geschildert. Und es wird die Bahnfahrt geschildert. Und das macht Peter Siss auf die Art, die wir von ihm kennen. Er gestaltet eigentlich auf jeder Doppelseite einen Kosmos. Einen Kosmos, der meinetwegen gekennzeichnet ist dadurch, dass da unendlich viele Bahnwaggons zu sehen sind. Und in einem kleinen Abteil sitzen 6 Kinder. Und man stellt sich vor, dieser ganze Zug, 7 oder 8 Reihen von Waggons, die die Doppelseite füllen, ist voll mit Kindern. Oder er malt ein Mädchen, das am Bahnsteig spät abgeholt wird in London. Und da ist ein Zug und da ist ein Bahnsteig und da ist nichts außer ein Mädchen mit einem kleinen Koffer. Das ist so der Kern in jeder Seite. Und dann wird das links und rechts überall aufgeladen mit kleinen Skizzen nebenbei, in denen historischer Kontext gemalt wird. Mal gekritzelt, mal ausgezeichnet, mal ein bisschen üppiger illustriert. Das ist eine ganz großartige Art, Geschichte ganz komplex zu erzählen, ohne viel Worte zu machen und sie in Bildern einzufangen. So wie in vielen früheren Büchern von ihm ja übrigens auch.
Und er macht es auf seine unvergleichliche Art und Weise, wie er eben zeichnet und malt, mit dieser pointillistischen Art und Weise. Es gab ein Online-Gespräch kürzlich der Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Und da hat Peter Siss über sein Buch erzählt, man könnte eigentlich eine ganze Sendung damit füllen. Interessant war, dass er nochmal deutlich machte, dass diese stillen Helden ihn immer sehr interessiert haben. Auch so als so eine Art Gegenreaktion auf die damaligen russischen Helden, mit denen er groß geworden ist. Und er erzählt auch, wie sich die Geschichte wiederholt. Denn der Prager Hauptbahnhof, damals Abfahrtsort dieser Kindertransporte, ist heute der Ort, wo viele Züge mit ukrainischen Müttern und Kindern angekommen sind. Und so, Michael Schmidt, liest man ja Niki und Vera heute mit Beginn des Krieges auch noch mal anders als zuvor. Und man guckt tatsächlich noch mal anders auf dieses Buch, die Geschichte und auch auf die Bilder, oder?
Ja, sicher. Das wird jetzt alles überlagert von den aktuellen Bildern, die wir kennen. Wir kennen jetzt die Bahnsteige mit den Flüchtenden aus der Ukraine. Und wir kennen natürlich jetzt auch einfach wieder Kriegsbilder, die wir uns so hier in der Mitte Europas ja kaum mehr hätten vorstellen können.
Ein großartiges Bilderbuch, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Für alle ab 6, Peter Siss, Niki und Vera, ein stiller Held des Holocaust und die Kinder, die er rettete. Aus dem Amerikanischen von Brigitte Jakobait im Gerstenberg Verlag, 64 Seiten. Wir bleiben beim Thema und gehen nach Moria auf Lesbos. Das erste Camp, errichtet für 2500 Menschen, beherbergte im Jahr 2020 20.000. Die meisten waren Kinder. Mit wenigen erschütternden Worten hält die Fotografin und Nothelferin Alea Horst in ihrem Vorwort fest, was das Leben dort bedeutet. Anfeindungen, Angst vor Corona ohne vernünftige sanitäre Möglichkeiten, keine Ärzte und nach dem Brand des alten Lagers große Verzweiflung. Alea Horst war in dem griechischen Flüchtlingscamp, hat dort gearbeitet und es ist ihr gelungen, obwohl das eigentlich untersagt ist, die Kinder zu fotografieren und mit ihnen zu sprechen. Der aus dem Iran stammende und in Mannheim lebende Künstler Merda Zaeri hat die Texte der Kinder mit Vignetten bereichert. Manchmal male ich ein Haus für uns, Europas vergessene Kinder, so der Titel des Bildbandes, in denen die Kinder unterschiedlichen Alters zu Wort kommen. Was erzählen sie und was erzählen die Bilder, Michael Schmidt?
Teilweise erzählen sie zwei Dinge, die man wirklich sich addieren muss, um einen gesamten Eindruck zu bekommen. Wenn ich mir die Bilder angucke, dann gibt es zum einen Fotografien, Porträts von Kindern unterschiedlichen Alters, wie Sie gesagt haben, die einen direkt angucken. Die sind häufig durchaus lächelnd. Das sind keine Opfer, die im Elend sozusagen untergegangen sind. Die strahlen Energie aus. Dann gibt es auch Fotos, in denen diese Kinder unter sich sind, in denen sie spielen oder in denen zwei oder drei sich einfach aufeinander beziehen, wo ich also als Außenstehender ein klein bisschen drauf gucke und nicht direkt konfrontiert bin. Da ist genau das Gleiche. Diese Fotos haben eine unglaubliche Energie und sie haben eben das Potenzial, mir als Betrachter was abzufordern. In den Texten kommt dann die andere Seite zu Wort, die dieses Leben in dem Lager eben auch betrifft. Da wird alles das geschildert, was Sie eben auch schon erwähnt haben. Da werden die Wünsche ausgedrückt, da wird das Elend ausgedrückt. Da wird gesagt, dass man es nicht versteht, was einem passiert, warum manche aus dem Lager haben weggehen können und andere noch nicht. Und da kommt, und auch das finde ich an diesem Buch interessant, eben auch zum Ausdruck, dass diese Kinder teilweise einen kulturellen Hintergrund mitbringen, den sie vielleicht auch gar nicht aufgeben wollen. Das sind zum Beispiel zwei afghanische Mädchengeschwister, die davon erzählen, was ist das Wichtigste im Leben? Das Wichtigste im Leben ist der Koran und vielleicht eine Reise nach Mekka und die Religion. Das bringen sie aus Afghanistan mit. Und die Überlegung, die man daran natürlich als Betrachter anstellen kann, ist die, warum denn auch nicht? Und das Elend dabei ist, dass man in Afghanistan, dem sie auf diese Art ja so gewissermaßen eine Treue erklären, ihnen die Chance nicht gibt, das zu werden, was die Energie mit ihnen machen könnte, die in ihnen drinsteckt, wenn sie einen so anlächeln. Das finde ich extrem eindrucksvoll als Micho.
Mich hat sehr beeindruckt bei diesem Buch, dass diese Kinder, wenn sie gefragt werden, wie sie sich vielleicht ihre Zukunft vorstellen, ganz oft auch gesagt haben, sie möchten anderen Menschen helfen. Sie wünschen sich das, was sie selber eigentlich am meisten vermissen.
Da kann man eben auch wieder nur hoffen, dass denen irgendwann die Chance dazu gegeben wird, dass sie Arzt werden können, dass sie Krankenschwester werden können oder dass sie irgendwann mal das Geld haben, selbst eine Hilfsorganisation aufzubauen. Da weiß ein 10-jähriger Junge im Zweifelsfall natürlich gar nicht, was das bedeutet, aber er sagt halt, ich hätte gerne eine Hilfsorganisation und die Möglichkeit, so vielen Menschen wie möglich alles zu geben, was die brauchen. Also alles das, was ihnen denn im Lager fehlt.
Berührend, bewegend, aufrüttelnd und schockierend, so habe ich es empfunden. Man will sofort etwas ändern, man will eine Schule gründen, man will einen Fußballverein gründen, das Camp öffnen und vor allen Dingen das, und das zitiere ich hier aus dem Mund der Kinder, dieses Zeit-Totschlagen beenden. Also sollte jemand zuhören, der darauf Einfluss nehmen kann, er möge es tun. Alea Horst und Merda Zaeri, manchmal male ich ein Haus für uns, Europas vergessene Kinder, Klett Kinderbuch, 80 Seiten, ab 6. Jürg Schubiger, geboren 1936 in Zürich, war der Philosoph unter den Kinderbuchautoren und Autorinnen. Wundervolle Geschichten über das Leben hat er uns hinterlassen, als er 2014 starb. Die Künstlerin Rotraud Susanne Berner aus München hat bereits mehrere seiner Geschichten bebildert. Jetzt wurde im Nachlass eine erfrischende Erzählung aus dem Paradies entdeckt. Denn Jürg Schubiger stellte sich vor, was denn wohl wäre bei aller Pracht, wenn Adam und Eva mal nicht einer Meinung wären. Eines Nachts im Paradies, Michael Schmidt.
Eines Nachts im Paradies ist das Gegenteil einer Sündenfallgeschichte. Das muss man mal als allererstes sagen. Irgendwie, wenn hier ungenügend am Paradies artikuliert wird, dann eben nicht im Fall von wir vergehen uns gegen Gottes Gebot. Adam und Eva sind im Paradies, sie liegen unter einem Himmel, um sie rum ist irgendwie das volle Leben. Sie haben eigentlich irgendwie alles und Eva will anfangen, die Sterne zu zählen, und darüber kommen die beiden in ein Gespräch. Das ist erst ein bisschen philosophisch, dann wird es ein klein bisschen ein Streit, weil Adam sagt, du hast doch alles, und dann sagt Eva, das ist doch genau das Problem. Das Problem ist, dass mir hier nichts zum Wünschen bleibt. Hier ist von allem zu viel, ich will weniger, damit ich mir was wünschen kann. Das ist das Dilemma im Paradies. Da gibt es dann eine Lösung, die verraten wir jetzt hier natürlich irgendwo
nein.
nicht. Es wird im Paradies etwas Neues erfunden.
Paradiesisch ist das.
Das ist sozusagen paradiesisch, genau. Dieses Neue heißt, auch das Paradies ist ein Platz, ein Ort, an dem Entwicklung stattfinden kann, an dem nichts statisch ist. Was Rotraud Susanne Berner dann in ihren Bildern macht, direkt sozusagen als Kommentar und als Erweiterung dieser sehr eng gefassten Geschichte, ist, dass sie das anhand von Illustrationen ausweitet auf die ganze Evolutionsgeschichte.
Das sind ja auch paradiesische Illustrationen, prallbunte Seiten, eine Vielfalt an Getier und Pflanzen und Pilze und fliegende Quallen und überdimensionierte Buntspechte, und alles lebt sozusagen zusammen in so einer Art Terra-Aquarium.
Terra-Aquarium ist ein schöner Begriff dafür. Es ist jedenfalls alles andere als die klassische Schöpfungsgeschichte, wo Gott sagt, jetzt sind die Tiere fertig und die sind jetzt da. Da ist nichts statisch. Das fängt bei relativ einfachen Formen an und führt dann eben hin zu komplexen Lebewesen und einer immer komplexeren Umgebung für die beiden, für Adam und Eva. Und es ist eben ein Kommentar zu dem, was Eva auch zum Thema gemacht hat. Hier muss was passieren, hier muss sich was entwickeln. Im Zweifelsfall ein bisschen zufällig und im Zweifelsfall auch ziellos, aber es muss Entwicklung da sein.
Und der Schlüsselsatz, den wir uns wohl alle für die Zukunft merken sollten, ist Evas Satz, ich will nicht mehr, ich will weniger. Jürg Schubiger und Rotraud Susanne Berner, Eines Nachts im Paradies, Peter Hammer Verlag, 24 Seiten, ab 4. Wir bleiben beim bebilderten Buch, auch wenn das nächste Buch für Grundschulkinder ab etwa 9 Jahren empfohlen wird. Warum ich Feministin bin. Ein Titel der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie, geboren 1977 in Nigeria, lebt sie jetzt in Amerika und schreibt in Englisch. Sie ist international mit vielen Preisen ausgezeichnet und hat mehrere Ehrendoktortitel. Bekannt wurde sie vor allem durch ihren TED-Talk »We should all be feminists« und das 2012 erschienene Buch mit gleichem Titel. Nun hat sie ihr Thema Feminismus für jüngere Menschen aufgearbeitet. Nursima Nas, 1998 in Hamburg geboren, macht gerade ihren Master in Psychologie, ist Mitbegründerin und künstlerische Leitung des Rassismus- und machtkritischen Vereins Mosaik, hat dieses Buch gestaltet. Für eine gerechtere Welt, sagt Adichie, müssen wir anfangen, unsere Töchter anders zu erziehen und auch unsere Söhne. Und sie berichtet von einem Erlebnis aus ihrer Kindheit, Michael Schmidt, das sozusagen die Initialzündung für ihre Haltung war.
Ja, man muss sich vorstellen, dass da zwei offensichtlich unter, in Anführungszeichen, sehr kultivierten, gebildeten Bedingungen aufgewachsene junge Menschen miteinander reden. Die Autorin und ein Freund, und die unterhalten sich über Bücher und sie unterhalten sich über alles Mögliche. Und dann sagt dieser Freund ihr, du bist eine Feministin. Und sie weiß gar nicht, was dieses Wort bedeuten soll. Sie schlägt es nach, und von diesem Initialpunkt aus, von diesem Zündpunkt aus, entwickelt sich dann sowohl das Buch, aber wahrscheinlich eben auch das Bewusstsein der Autorin von sich selbst, von ihrem Platz in der Welt und von dem, was anders werden muss. Das handelt, ausgehend von dieser Ausgangssituation, jetzt immer wieder einzelne Episoden ab, in denen erzählt wird, wie mal kleinen Mädchen, mal erwachsenen Frauen in beruflichen Zusammenhängen Potenzial verboten wird, verboten bleibt, Gleichberechtigung verboten bleibt. Es sind oft kleine Geschichten, und kleine Gesten, die dazu führen, in irgendwelchen Versammlungen oder auch in der Schule. Es sind manchmal rüde Zurückweisungen. Und es ist immer so, dass Adichie sagt, man darf sich nicht dran gewöhnen. Das Schlimme ist, wenn man sich dran gewöhnt und es damit dann sozusagen akzeptiert, dass man als Frau zurückgestellt wird.
Wie gestaltet denn Nozima Nas dieses Buch?
Ein bisschen plakatartig in den Illustrationen. Durch sehr plakative Gesichter, durch sehr plakative Charakterisierung von Figuren, die einen dann auch wieder sehr direkt angucken und sozusagen auch was Forderndes haben. Dazu kommen dann oft schlagwortartige Texte, mal in Handschrift, mal gedruckt und ganz kurze Textauszüge. Das ist also collagenartig auf jeder Seite, bei jedem Thema.
Eine Kämpferin für die Gerechtigkeit, die sagt, wir alle, Frauen und Männer, müssen unseren Teil dazu beitragen, um es besser zu machen. Chimamanda Ngozi Adichie und Nozima Nas, Warum ich Feministin bin, aus dem Englischen von Alexandra Ernst, Verlag Sauerländer, 64 Seiten. Das war ein kleiner Exkurs, in dem es auch in gewisser Weise um Flucht ging, nämlich um die Flucht aus der Ungerechtigkeit oder Fremdbestimmung. Und darum geht es auch im nächsten Buch. Harriet Tubman, Fluchthelferin bei der Underground Railroad, geschrieben von der 1908 geborenen und 1997 gestorbenen US-amerikanischen Schriftstellerin Ann Petrie, deren Werk zur afroamerikanischen Literatur gehört. Die afroamerikanische Fluchthelferin Harriet Tubman ist zentrale Figur in diesem Buch. Eine klassische Biografie oder worum handelt es sich, Michael Schmidt?
Das ist damals von einer Schriftstellerin, die mit Romanen für Erwachsene in den 40er und 50er Jahren sehr bekannt und berühmt war. Und die sind jetzt gerade wieder übersetzt worden, weil wir ja ein Revival der schwarzen amerikanischen Literatur gerade erleben. Das ist damals von Ann Petrie 1955 als Jugendbuch für die Altersgruppe 10- bis 12-Jährige geschrieben worden. Jetzt erscheint es nicht als Jugendbuch bei Nagel und Kiemsche, sondern flankierend zu den Erwachsenenromanen. Es ist eine Biografie, romanhaft ausgeweitet, ergänzt um kleine informative Kapitel, in denen historische Hintergründe erzählt werden. Da ist also schon sozusagen viel Angebot zur Weiterbildung und zum Lernen irgendwo mit drin. Aber es ist vor allen Dingen eine sehr, sehr plastische Geschichte vom Aufwachsen kleiner Mädchen, die als Sklavinnen von Sklaveneltern geboren werden, die weißen Großgrundbesitzern in Maryland damals gehören. Da sind wir in den 20er und in den frühen 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und dann ist es eben eine Geschichte der Underground Railroad. Underground Railroad hat nichts mit klassischer Eisenbahn wirklich zu tun, außer dass sich da eine Befreiungsbewegung in den 30er und 40er Jahren Begriffe entlehnt, die mit der aufkommenden Eisenbahn im 19. Jahrhundert überhaupt erst in die Welt kommen. Das war ein Hilfswerk, ein inoffizielles, ein illegales, zum großen Teil von Schwarzen und von Weißen, die pro Jahr seit den 30er Jahren dann etwa 1000 Sklaven aus den Südstaaten, aus den Sklavenstaaten der USA in den Norden, teilweise dann auch weiter bis nach Kanada gebracht haben. Sehr mühsam. Und Harriet Tubman war eine der entscheidenden Figuren dabei. Sie ist selbst auf diese Art in den Norden gekommen. Sie war noch nicht richtig da. Da ist sie wieder zurückgekehrt, um erst ihre Verwandten zu holen. Dann hat sie insgesamt 19 solche Reisen gemacht. Und ich glaube, 600 Menschen sozusagen in Eigenregie, nur durch ihre eigene Energie in den Norden gebracht, in eine, sagen wir mal, relative Freiheit.
Eine ausgesprochen mutige Frau, die ganz oft in Männerkleidern unterwegs war, oder?
Ja, sie war energisch einerseits, sie war hart. Sie war auch hart zu den Menschen, die sie in den Norden bringen wollte. Man war ja nachts unterwegs, man war immer in Verstecken unterwegs. Man war im Zweifelsfall von Sklavenjägern verfolgt, von Kopfgeldjägern. Sie war gefährdet und sie konnte auch nicht irgendwie zulassen, dass irgendjemand umkehrt von ihren Gruppen, die sie da führte und eventuell dann alles verraten hätte, die Stützpunkte, die man da hatte. Deswegen hatte sie immer eine Pistole dabei, das wird so auch erzählt, und sagt, wenn du umkehren willst, wenn du diese Flucht abbrechen willst, dann erschieße ich dich. Und so hat sie gelebt. Und sie hat auch so leben müssen, weil man schlecht immer wieder mit ihr umgegangen ist. Sie war bis ins hohe Alter, bis weit über 90, immer unglaublich agil, aber eben hart und immer arm.
Eine wichtige Person der amerikanischen Geschichte, die gern auch in einem Atemzug mit der überaus wichtigen Rosa Parks genannt wird. Anne Petrie, Harriet Tubman, Fluchthelferin bei der Underground Railroad, aus dem amerikanischen Englisch von Hella Rehse, Verlag Nagel und Kiemche, 256 Seiten ab 13. Kommen wir zurück nach Europa, in die schreckliche Zeit des Zweiten Weltkriegs, die ebenfalls geprägt war von Elend, Hunger und Flucht. Im Herbst 1944 riegelten die Nazis Rotterdam ab mit der Aufforderung, Männer zwischen 17 und 40 Jahren mögen sich als Zwangsarbeiter melden. 52.000 wurden damals deportiert. In diesem Herbst hatte der Junge, der damals 19 Jahre alt war, noch Glück, erlebte aber stattdessen den Kriegsalltag und Hungerwinter in einem Elternhaus, das ihn eigentlich loswerden wollte. Anfang Januar 1945 wird aber Jan dann doch auch von den Nationalsozialisten zur Zwangsarbeit nach Bayern deportiert. Was wir hier vorliegen haben, ist ein Tagebuch, das uns mitten hineinführt in die Schrecken dieser unmenschlichen Zeit. Bebildert hat die ein oder andere Szene die renommierte Künstlerin Barbara Jelin. Herausgegeben hat das Buch der Leiter des NS-Dokumentationszentrums München, Paul Moritz Rabe. Jan Basoin und Barbara Jelin, Tagebuch eines Zwangsarbeiters. Was erfahren wir hier, Michael Schmidt?
Wir erfahren, wie ein 19-jähriger Junge unmittelbar und vergleichsweise unreflektiert erlebt, was ihm zustößt. Das fängt zunächst mal noch in Rotterdam an, in diesem Elternhaus, das Sie schon beschrieben haben. Und das fängt zunächst mal an als eine relativ nörgelnde Geschichte, wo dieser Junge sich die ganze Zeit darüber beklagt, dass es ja eigentlich ihm nicht besonders gut geht, worüber er sich ärgert. Das hat was mit dem Alltag in einer besetzten und ziemlich zerstörten Stadt zu tun. Das ist das eine. Und dann geht es eben in den Zug, dann geht es in die Waggons, mit denen die Zwangsarbeiter verfrachtet werden. Sie kommen in ein Lager in der Nähe von Dachau. Und das darf man nicht mit dem Konzentrationslager verwechseln. Und dann später in weitere Lager in München. Und dann erfahren wir zunehmend wirklich etwas über die Bedingungen, unter denen Zwangsarbeiter in dem nationalsozialistischen Deutschland eingesetzt worden sind. Wie eng es da ist, wie schlecht die Versorgung gewesen ist, wie das Essen war, wie Kameradschaft funktioniert. Man erfährt etwas darüber, wie wichtig ein bisschen Tabak für eine einzelne Zigarette irgendwo sein kann. Man erfährt etwas darüber, wie gut es sein kann, wenn man, und das ist ein bisschen egoistisch, aber es ist ja auch nur zu verständlich, es schafft in einem dieser Zwangsarbeiterlager Küchendienst zu machen und deswegen immer Essen zu haben. Und was man auch noch erfährt, ist, wie sehr die nationalsozialistische Maschine gegen Kriegsende, also so Februar, März, April 1945, auseinanderzufallen beginnt, weil diese Zwangsarbeiter teilweise hin und her geschoben werden zwischen Arbeitsstätten, wo sie arbeiten sollen, wo aber eigentlich nichts mehr geht.
Ich erwähnte schon, Barbara Jelin hat die Bilder gemacht. Sie orientiert sich weniger jetzt an einzelnen Szenen des Tagebuchs als mehr an Fakten und Stimmungen. In Deutschland hat er 1945 das Fürchten gelernt, so Jan Basoin. Jan Basoin und Barbara Jelin, Tagebuch eines Zwangsarbeiters aus dem Niederländischen von Marianne Holberg, CH Beck Verlag, 160 Seiten ab 14. Man glaubt es kaum, aber auch das siebte Buch hat mit Flucht zu tun. Nachrichten von Mika, von Alison McGee, amerikanische Schriftstellerin, geboren 1960, die mit ihrem letzten ins Deutsche übertragenen Buch auf der Nominierungsliste des Deutschen Jugendliteraturpreises steht. Mika und Sisem sind sich gerade etwas näher gekommen, beginnen sich zu vertrauen, als Mika plötzlich verschwindet und nicht mehr erreichbar ist. Ebenso seine Familie. Das Mädchen Sisem weiß, dass sich die Eltern einer Sekte angeschlossen haben. Sie spürt, dass es ihrem Freund nicht gut geht und setzt alles daran, ihn zu finden. Michael Schmidt, wie hat Alison McGee erzählt?
Das erzählt sie dialogisch. Mal erzählt Sisem, mal erzählt Mika. Mika erzählt, wie er versucht, seinen Eltern zu helfen bei diesem Absturz in eine Sekte, über die man sonst gar nicht so viel erfährt. Er will alleine verstehen und er will alleine diesen Eltern daraus helfen. Das gelingt ihm nicht, die sind zu stark. Und er landet in einem Keller, mehr oder weniger in einem Verlies. Und Sisem erzählt, wie sie versucht, diesen Jungen zu finden. Der ist überhaupt gar nicht mehr zu erreichen. Sie klebt Botschaften an, sie sucht nach ihm und sie sucht ab einem bestimmten Punkt und findet auch Hilfe. Und Vertrauen und Hilfe ist, glaube ich, das, worum es hier geht, in diesem Wechselspiel von Schilderungen, die ganz eng ineinander greifen, ganz eng verschachtelt sind. Das sind zwei Monaden und jeder auf seine Weise. Der Mika, weil er alleine kämpfen will, die Sisem auch, weil sie auf eine bestimmte Art auch auf sich allein gestellt ist und dann erst nach und nach lernt, dass Hilfe nützlich sein kann durch Mitschüler oder durch Freunde. Wie diese Monaden sich am Ende treffen, so viel darf man sagen. Das ist ganz eng geführt, das ist ganz radikal sozusagen als Riesenplädoyer für du musst Vertrauen finden können und annehmen können und du musst Hilfe annehmen können, formuliert.
Alison McGee, Nachrichten von Mika, aus dem Englischen von Birgit Kollmann, DTV-Reihe Hansa, 256 Seiten ab 13. Das waren die besten 7 im Mai. An dieser Stelle sei noch die Vergabe der Kranichsteiner Kinder- und Jugendliteraturstipendien verkündet. Sie gehen im Jahr 2022 an 4 Autorinnen. Alle haben wir auch schon im Samstagsbüchermarkt vorgestellt. Rebecca Elbs, Lisa Kruschel, Juliane Pickel, Eva Rottmann. Alle Stipendien sind von einer 6-monatigen Dauer und mit 18.000 Euro dotiert. Herzlichen Glückwunsch an alle 4. Ich danke der Jury und Ihnen, Michael Schmidt, fürs Vorbereiten. Nächste Woche hören Sie an dieser Stelle den Schweizer Bilderbuchautor und Spieleentwickler Daniel Fehr. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten oder auch die Titel finden möchten, entweder auf unserer Deutschlandfunkseite oder in der Deutschlandfunk-Audiothek. Hier folgt nun Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.